beobachte, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass viele Menschen einen großen Bogen um das Thema machen, weil es sie deprimiert, weil es sie runterzieht. Wo ich glaube, dass wir dem Leben viel mehr Wertschätzung entgegenbringen, wenn man sich ab und zu auch mit diesem Konzept und unserer Endlichkeit beschäftigt. Wie ist das bei dir, Lars, gewesen, als du diese Erfahrung gemacht hast, ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen? Man kennt die Geschichte aus dem Film, aber was hat das mit dir persönlich gemacht, wie du auf den Tod guckst und dann auch, wie du die Wertigkeit des Lebens seitdem neu bewertest?
Also die Zeit mit Daniel damals, die war ja deswegen so besonders in dieser Phase auch meines Lebens, weil ich schon so eine, ich nenne das immer Wohlstandsdepression hatte. Ja, also ich hatte keine klinische Depression. Ich war auch mal bei einer Therapeutin und habe das mal abgefragt. Sag mal, sind meine Gedanken, die ich habe, ist das normal? Das, was ich so denke, wie ich mich fühle? Und dann sagte sie, ja, du bist in einer depressiven Phase, aber du hast keine Depression. Und ich war damals einfach auf der Suche nach Antworten. Suche nach den Antworten aufs Leben. Und dann bin ich dann ein bisschen gereist, war in Rio de Janeiro und war da auch in den Favelas und so und kam dann zurück und habe dann eine Nachricht bekommen von einer Frau, die ich mal bei einem Charity-Event kennengelernt hatte. Ich hatte schon ganz vergessen, was die machte. Und die sagte, ja Lars, ich bin in Berlin und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich mache in Hamburg dieses Kinderhospiz. Hast du nicht Lust, einen Kaffee zu trinken? Und ich so, ja klar, ich habe nichts zu tun. Und dann saßen wir im Prenzlauer Berg, ich weiß es noch genau, also auf der Straße und vor so einem schönen Café. Und sie hat einen Cappuccino getrunken, ich habe einen Espresso getrunken. Und dann habe ich ein bisschen von meiner Sinnsuche erzählt. Und sie sagte, weißt du, wenn du mal wirklich einen Reality-Check haben möchtest, komm uns doch mal besuchen im Kinderhospiz. Weil wir haben ganz neu einen Jungen, 15 Jahre alt, Daniel heißt der. Und das ist deswegen so besonders, weil die allermeisten Kinder, die wir aufnehmen, schon aus dem Krankenhaus im Prinzip ins Kinderhospiz gebracht werden als Babys und dann dort zusammen mit den Eltern in den Tod gehen. Die Eltern leben natürlich noch, aber und die allermeisten Kinder im Kinderhospiz haben so starke Spastiken, dass die gar nicht reden können und dass die, ja. Aber bei Daniel ist es anders. Der kann reden und es ist eigentlich ein normaler 15-Jähriger, aber er hat eben diese Krankheiten und dieses halbe Herz. Und dann erzählt die so seine Geschichte, dass er schon so viele OPs hinter sich hatte, dass keiner mit ihm spielen will aus der Nachbarschaft, weil das anstrengend ist, weil immer ein Erwachsener dabei sein muss, der die Sauerstoffflasche trägt und der im Zweifel den Notarzt rufen muss. Und in der Schule wird er gehänselt, weil er auch Sonderrechte hat. Und ja, dann sagte sie, der sitzt in seinem Zimmer in Hamburg und wartet auf seinen Tod. Und ich dachte mir, das ist so ungerecht. Also ich, der alles hat, dem es gut geht, sitzt in Berlin in seiner kleinen Wohnung, guckt aufs Wasser, sitzt im Café, trinkt einen Espresso und glaubt, dass er, also ich, Probleme hat im Leben. Das hat sich angefühlt, als ob hinter mir jemand steht mit einem Baseballschläger und mir so richtig eins überbrät. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei. Und dann hat sie, also die Frau, die das Kinderhospiz betreut hat, mit der Mutter gesprochen und die Mutter gleich, ja, ja, klar, der kann kommen und so.
Ganz kurzer Cut, genau da waren. Sorry.
Hat sie gesagt, ja, ja, der kann kommen, ist kein Problem. Und dann habe ich mit der Mutter telefoniert, das war ein Samstag, ich weiß noch ganz genau, weil es war mittags, es war kurz vor Fußballbeginn. Fußball fängt immer um 15.30 Uhr an samstags und ich dachte mir, na gut, wie lange geht so ein Telefonat? Ist ja auch eine komische Situation, da kommt jetzt einer aus Berlin und sagt, ja, ich besuche jetzt mal Ihr Kind im Kinderhospiz für einen Tag. Ist ja kein normales Telefonat. Ja? Und ich dachte mir, okay, ich stelle mich kurz vor und 10 Minuten, dann ist das Thema erledigt. Und ich glaube, wir haben 3 Stunden telefoniert, weil auf einmal die Mutter von Daniel damals gemerkt hat, da ist jemand, der interessiert sich für uns. Ihre Lebenserfahrung war, alle gehen, alle schauen weg, weil das Thema so hart ist. Kinderhospiz ist kein Märchenland. Ja, es gibt zwar in jedem Kinderhospiz auch so eine kleine Märchenhülle, aber das ist jetzt kein Phantasialand. Also die Kinder dort sterben. Und dementsprechend sind Gespräche unter Freunden oft auch anstrengend. Kann man sich vorstellen. Und wenn du dein ganzes Leben einem Kind widmest, so wie Debbie, das so heißt die Mama von Daniel, das gemacht hat damals, immer noch macht, dann hat es ja einen ganzen Rattenschwanz an Folgeproblemen. Du hast wenig Geld, weil du nicht arbeiten gehen kannst. Du hast wenig Freunde, weil die alle weggehen. Das heißt, du hast Probleme mit Krankenhäusern, mit Ärzten, mit der Krankenkasse, die wieder irgendwas nicht bezahlen will, mit Schule. Das heißt, alles, was in deinem Leben irgendwie auf deiner To-Do-Liste steht, ist ein Problem. Und dann hat sie die Gunst der Stunde genutzt und hat so gemerkt, ah, okay, da interessiert sich jemand für uns, dem erzähle ich jetzt mal meine ganze Lebensgeschichte. Und das hat sie auch gemacht. Und Daniel im Hintergrund, Mama, wer ist das? Das ist Lars. Ah, und dann waren sie parallel auf meiner Facebook-Seite. Und dann, ja, wann kommt der denn? Ah, cool, der kommt aus Berlin. Und Daniel hat damals immer Berlin Tag und Nacht geguckt. Und als der Name Berlin fiel, war für ihn schon klar, cool. Ja, das war für ihn, okay, Hollywood. Lars kommt aus Berlin, alles klar, der darf kommen. So ein Daumen nach oben. Und dann haben sie so, ein ganz krasser Moment fällt mir gerade ein, waren sie auf meiner Facebook-Seite und dann, ich habe aus meiner Zeit beim Radio viele Interviews gemacht mit Musikern und mit berühmten Menschen und dann Fotos gemacht und dann ein paar von denen gibt es auf meiner Facebook-Seite zu sehen. Und es gibt ein Foto von mir und 50 Cent auf den Dächern von Berlin und ich habe auch so eine coole Sonnenbrille auf und wir stehen da beide so und sind richtig cool. Also er ist cool und ich stehe daneben, genau. Und dann gucken die beiden, also Daniels Mama und Daniel, auf dieses Foto und Daniel fragt, Mama, wer von den beiden ist Lars? Und es war so ein Moment, den werde ich nie vergessen am Telefon. Ich habe mich kaputt gelacht. Mhm. Und er war dann schon auch ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht der krasse, schwarze, mit Goldketten behangene Gangster-Rapper war, sondern der andere. Mhm. Und ja, dann bin ich am Montag nach Hamburg gefahren und stand dann in der Tür von diesem Kinderhospiz und die Tür geht auf und ich stand da mit meiner kleinen Tasche und Daniel sieht mich, er war das einzige Kind zu der Zeit, rennt auf mich zu und springt auf mich drauf. Mhm. Und dann stehe ich da. Und dann die Krankenschwestern, die da stehen und gucken und ich gucke ihn so an mit seinen leuchtenden Augen und Sommersprossen und mit der Zahnlücke und mit seinen roten Haaren, die ich auch mal hatte. Hier sieht man es noch ein bisschen. Und ich dachte mir, das hättest auch du sein können. Und dann irgendwann, so nach einer Minute, sage ich, Daniel, du bist ganz schön schwer. Und dann, ja, okay, alles klar, habe ich ihn runtergesetzt. Und dann hat er mir das Kinderhospiz gezeigt. Und dann standen wir auf einmal vor 2 Wänden. Und auf der linken Wand waren ganz viele Fotos von Kindern. Und dann hat er gesagt, guck mal, die sind alle schon gestorben. Auf der Beerdigung war ich, auf der war ich, auf der war ich, auf der war ich, auf der war ich. Und dann gingen wir so 3 Schritte weiter, eine weitere Wand, und da hingen 4 Fotos. Unter anderem auch seins. Dann hat er gesagt, das sind die Kinder, die aktuell hier sind, und wenn die sterben, werden die auch rübergehängt. Okay, das war's. So, weiter. Ich zeig dir jetzt mal die Märchenhöhle. Mhm. Und ich dachte mir, okay, wow, krass. Einfach
Normalität.
Normalität. Und ich kann es nachvollziehen um auf deine Frage zurückzukommen, warum Menschen sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Weil es einfach an die, ja, an was Grundlegendes geht, nämlich Tod, Endlichkeit, dass auch wir irgendwann nicht mehr hier sein werden. Wir glauben ja immer nur, es sterben die anderen. Ja, wir glauben auch immer nur, die Eltern von anderen werden alt, aber nie unsere eigenen. Wir glauben immer nur, die anderen werden krank. Schicksalsschläge, das ist alles für die anderen reserviert, bis es soweit ist. Und ich kann es verstehen, wenn Menschen sagen, ich mache die Tür zu, ich möchte mein Leben leben und ich will mich mit diesen ganzen Sachen nicht beschäftigen, weil es einfach, das macht was mit dir. Und ich habe damals gemerkt, weil Daniel ganz oft gesagt hat, ich habe heute keine Kraft, lass uns doch einfach hier sitzen und Fernsehen gucken. Das reicht. Ich weiß noch genau, als ich natürlich am Anfang, weil die Ärzte gesagt haben, er hat noch ein Jahr, ich so ein bisschen übereuphorisch war und gesagt habe, okay, ich muss jetzt alle meine Kontakte, die ich habe, irgendwie mobilisieren und diesem Jungen das beste Leben aller Zeiten ermöglichen. Und habe dann irgendwann ihn angerufen und habe gesagt, Daniel, du wirst es nicht glauben, was ich klar gemacht habe für uns. Und er so, ja, was denn? Wir fahren mit dem Zug nach München von Hamburg. Oh, cool. Dann gehen wir in ein 5-Sterne-Hotel. Wow. Dann werden wir abgeholt und fahren zum FC Bayern. Große Augen. Wir dürfen in der VIP-Loge sitzen. Wir kriegen ein Trikot überreicht von Philipp Lahm damals noch, der Kapitän, wo alle Spieler unterschrieben haben. Du darfst gegen Manuel Neuer einen Elfmeter schießen. Vor oder nach dem Spiel. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann geht's zurück ins Hotel und dann gibt's Zimmerservice und so. Und er, krass. Aber ich habe im Augenblick keine Kraft. Komm doch einfach nach Hamburg, setz dich zu mir aufs Sofa, wir schieben uns eine Pizza in den Ofen und wir gucken Dirty Dancing. Da habe ich gemerkt, diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, mit nach München fahren zum FC Bayern, das hört sich toll an. Und da kann man sicherlich eine coole Instagram-Story machen. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du jemanden hast, an dem du dich an einem Freitagabend aufs Sofa setzen kannst und Dirty Dancing gucken kannst. Das ist wichtig. Es kostet kein Geld, es kostet gar nichts. Aber das ist wichtig. Das andere, das ist vielleicht für die Außenwelt toller anzugucken, aber letztlich nicht so entscheidend. Und was ich auch gelernt habe durch ihn, wenn es dir morgens gut geht, mach was aus diesem Tag. Weil du weißt nie, wie lange es noch geht. Ich habe heute mit Daniel geschrieben. Er ist gerade wieder im Krankenhaus für eine Operation. Also die gute Nachricht ist, er lebt immer noch. Was ja super krass ist einfach.
Gegen alle Vorhersagen auch.
Was gar nicht so ungewöhnlich ist. Ich habe damals, als unser Buch erschienen ist, lange vor dem Film, eine Lesereise gemacht. Und da kamen ganz viele Menschen mit einem ähnlichen Herzfehler, mit einem halben Herzen. Und es kam ein Junge zu mir, Junge ist gut, der war damals sicherlich auch schon Anfang 30, und gesagt hat, Lars, richte mal deinem kleinen Bruder schöne Grüße aus. Zu mir haben die Ärzte mit 15 auch gesagt, ich habe nur noch ein Jahr. Heute bin ich 30 und schau mal da hinten, da ist meine Mama, da ist meine Frau und da ist mein Kind. Das heißt, ja, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
Absolut.
Und Ärzte sind auch nur Menschen, auch wenn sie oft glauben, sie sind die berühmten Halbgötter in Weiß. Und was ich gelernt habe, ich habe ja mal 3 Bücher mit einem Arzt geschrieben, mit einem Chefarzt, auch für Palliativmedizin, interessanterweise. Der hat gesagt, Ärzte sind keine Lebenszeitvergeber. Also wenn ein Arzt sagt, du hast noch so und so viel, dann sind das ja, ist eine Spekulation, das ist ein Mittelwert.
Best guess.
Ist ein Best guess. Es kann jemand noch, auch er, ja, liebe Grüße an Professor Dr. Sven Gottschling. Er hat gesagt, er hat Patienten gehabt, wo er gesagt hat, da verwette ich mein Haus, dass die morgen nicht mehr leben.
Mhm.
Ja, und die haben noch ein Jahr gelebt. Und umgekehrt genauso. Also, man weiß nie. Ja, und deswegen, wenn es dir morgens gut geht und du hast ein neues Leben oder du hast einen neuen Tag geschenkt bekommen, mach was draus.
Absolut. Und was ich an diesen Diskussionen immer so spannend finde, wenn man, wie du jetzt erzählt, noch ein Jahr, dann sind die Menschen auf einmal ganz hibbelig und sagen, ach, wie schlimm. So, aber letztendlich, die Grundlogik bleibt ja, ob es noch ein Jahr ist oder noch 25 oder 30 Jahre sind. Es ist endlich, ist einfach nur ein Multiplikator dran gesetzt. Aber die Grundlogik, dass es endlich ist, dass man idealerweise nicht zu viel Zeit verschwenden soll und so, die ist egal, ob man jetzt 20, 65 oder krank ist.
Genau, wir denken immer, ja, wir haben so viel Zeit. Und nehmen wir mal mein Alter, ich bin 46. Mit 46 denkt man jetzt noch nicht so sehr an den Tod und an Sterben. Weil man denkt sich, ja, okay, es sind noch ein paar Jahrzehnte. 46, sagen wir mal, ich werde 86, was echt ein gutes Alter ist. 40 Jahre. 40 Jahre klingt wie ein halbes Leben. Ewig Zeit. Aber es sind nur noch 40 Sommer.